gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Sancte Iosef,
ora pro nobis.
Sancte Petre,
ora pro nobis.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen. Meine in Christus, dem Herrn Geliebten, die ihr hier im Abendmahlsaal versammelt seid, liebe Internet-User, die ihr uns auf unserer Wanderung des Wortes begleitet, und all jene, die ihr vielleicht irgendwann diese Predigt hören werdet. Zunächst ein paar Gedanken zum Buch Samuel, als Trost für die Eltern. Unter euch sind viele katholische Eltern, die sich bei der Erziehung ihrer Kinder viel Mühe geben, und doch gelingt es ihnen nicht. Die Kinder gehen in eine andere Richtung. Hört euch an, was Samuel heute von der Volksversammlung zu hören bekommen hat. Du bist nun alt, und deine Söhne gehen nicht auf deinen Wegen. Keiner von ihnen wendet sich Gott mit Eifer zu, und keiner eignet sich dazu, das väterliche Erbe eines Propheten anzutreten. Die Menschen sehen dies und bilden sich ihr Urteil. Zu eurem Trost kann ich sagen, dass es auch Samuel nicht gelungen ist, seine Söhne so gut zu erziehen, als dass sie seinen Weg einschlagen würden. Heute haben wir gehört, dass die Juden es anderen Völkern gleich tun und ebenfalls einen König haben wollten. Samuel, der auf ideale Weise mit Gott vereint ist, leidet sehr und möchte dies nicht tun. Nicht dich haben sie verworfen, sondern mich lehnen sie als ihren König ab, der über sie herrschen sollte. Jesus, der Herr, hat uns vor dem Zweiten Weltkrieg ganz direkt seine Herrschaft über Polen angeboten. Aber da sie ihn nicht wollten, bekamen sie Hitler. Dieser hat das Land unglaublich verwüstet. Und nach 5-6 Jahren bekamen sie die Kommunisten. Auch diese verwüsteten das Land, mit der Auswirkung, dass Millionen Polen ihre Heimat verließen. Unglaublich. Die Polen haben um ihr väterliches Erbe gekämpft, indem sie auf den Äckern jedes Unkraut und jeden Strauch herauszogen. Heute jedoch wächst alles zu. Sie kämpften um alle Gebiete des Landes, im Norden wie im Süden, im Osten wie im Westen. Und heute wird alles verschenkt. Da man den Deutschen den Wald nicht offiziell verkaufen konnte, tat man es über Staatsanleihen, gekauft von polnischen Strohmännern. und auf dem gleichen Weg kehrt er wieder zurück. 1997, also vor knapp 20 Jahren, gab es eine Hoffnung. Kardinal Józef Glemp, seligen Angedenkens, verkündete in Częstochowa, dass im Herbst die Inthronisation des Königs vollzogen werde. Es wurde abgewürgt. Und heute wissen wir genau, dass wir einen neuen Herrscher gewählt haben, mit Namen Brüssel. Warum beschwert ihr euch? Die Millionen Beamte wollen schließlich unterhalten werden. Samuel sprach zum Volk: Das werden die Rechte des Königs sein, der über euch herrschen wird. Er wird eure Söhne für sich bei seinen Wagen verwenden. Die schönsten und begabtesten Polinnen fahren zum Arbeiten nach Brüssel. Später kehren sie mit den Kindern nach Polen zurück, ohne Mann, denn schließlich können sie sich immer einen Jüngeren nehmen. Und diese Krankheit kommt später zu uns zurück. Unsere besten Väter und dynamischsten Söhne arbeiten im Westen. Zurück kommen nur Knastis und Wracks. Alles Kranke kehrt nach Polen zurück. Das Gesunde bleibt dort. Samuel erklärt alles. Weinberge und Ölbäume werden dem König gehören. Ihr habt Brüssel gewollt, also muss Polen, müssen seine Wälder und Äcker dem Deutschen gehören. Das ist einfach und offensichtlich. Dieser König ist wenigstens ehrlich, denn er lacht euch direkt ins Gesicht und sagt, dass ihr von eurer Hände Arbeit leben werdet. Wenn euch jedoch die Hände den Dienst versagen werden, wer wird dann für euch sorgen? Bestimmt wird sich der König dann ein neues Gesetz ausdenken, mit welchem Alter ihr eure Köpfe unter das Beil legen könnt. Doch das Volk wollte nicht auf Samuel hören. An jenem Tag werdet ihr wegen des Königs, den ihr euch gewählt habt, um Hilfe schreien. Aber der Herr wird euch an jenem Tag nicht antworten. Nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen. Sie lehnen mich als König ab. Ich verstehe den Schmerz Samuels, denn ich befinde mich in einer ähnlichen Situation, wenn ich versuche, Polen, die geistigen und weltlichen Führer des polnischen Volkes, davon zu überzeugen, den Herrn Jesus Christus als König anzuerkennen. Aber sie tun alles, um dies zu verhindern. Nochmal. An jenem Tag werdet ihr wegen des Königs, den ihr euch erwählt habt, um Hilfe schreien. Aber der Herr wird euch nicht antworten. Das heutige Evangelium ist uns in den vergangenen 2 Jahren schon zum wiederholten Mal begegnet. Einige Gedanken wiederhole ich, denn nicht jeder wird aus der Serie Gottes Wort für jeden Tag alles mitbekommen. Falls das bei jemandem der Fall ist, möge er im Glauben gestärkt werden. Heute sind praktisch 2 Leitwörter und Ereignisse mit dem Evangelium verbunden. Die tragenden Wörter sind der Glaube und Gott. Und ich würde noch hinzufügen, der Schriftgelehrte. Denn das ganze heutige Ereignis ist auf die Schriftgelehrten ausgerichtet, die glauben sollen, dass Jesus der Herr Gott ist. Denn dieses Ereignis gilt ihnen. Das einfache Volk wird diesen Begriff erst später erkennen. Das ist eine sehr wichtige Begegnung. Jesus, der Herr, spielt als Gott eine wunderbare Partie mit den Schriftgelehrten, die gekommen sind, um seiner Lehre zuzuhören, und dann auf eine ganz unerwartete Situation treffen. Die Menschen decken das Dach ab und lassen den Gelähmten auf einer Tragbahre hinab. Sie verdienen dafür Anerkennung. Wir bewundern ihren Glauben und ihren Mut. Ihr müsst euch klar machen, dass damals nicht alles rechtens war. Jesus war verschiedenen Angriffen und Verdächtigungen ausgesetzt. Jenen war das egal. Sie dachten nur, wenn er den einen geheilt hat, wird er auch unseren Kranken heilen. Sie unternehmen eine gewaltige Anstrengung, tragen den Mann auf einer gewöhnlichen Tragbahre und erreichen Jesus, dem die Massen folgen, in Kapernaum. Jesus rechnet ihnen ihre Haltung hoch an und ordnet sie in den Kategorien des Glaubens ein. Denn die Heilige Schrift sagt, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten. Strategisch wäre es sicherer gewesen, ihn zu heilen und die Männer nach Hause zu schicken, das Gesetz zu beachten und bei den Menschen Punkte zu sammeln. Aber Gott hat ein anderes Ziel. Er will die Priester gewinnen, die Schriftgelehrten. Denn wenn er sie gewinnt, wird das Volk später an Glauben gewinnen. Und unsere Schlacht ist genauso ausgerichtet. Noch bevor ich euch von der Intronisation erzählt habe, von dem Drama der Kirche und davon, was die Kirche mit Gott anstellt, habe ich euch aufgefordert, rettet eure Priester. Zuerst gibt es Gebete und Exerzitien über die Priester, und später erst wird Tacheles geredet, worum es in dieser Schlacht geht. Und so ordnen uns die Medien ein. Anhand eines Zeitungsartikels zeige ich euch einmal, wie beliebt die Priester bei den Medien sind, denn es wurde ein Verzeichnis über sie mit kurzen Beschreibungen veröffentlicht. Und dann gibt es noch eine zweite Art von Priestern, die, was immer sie auch tun, gleich mit Natanek verglichen werden. Wenn einer sich zum Thema Homosexuelle oder Gender äußert, ist er sofort ein zweiter Natanek. Aber die zeigen sie nicht, sondern nur jene, die sie konservative Liberale nennen, auf den Fotos auf einen Stock gestützt, der größte Feind der Kirche. Auch heute tobt eine ähnliche Schlacht um die Priester. Die Welt möchte die Priester ebenfalls für sich gewinnen, indem sie ein gewisses Image erzeugt. Ich habe die Pressemeldungen über sie durchgesehen. Von keinem wurde berichtet, dass er zum Gebet aufrufe, dass er von Frömmigkeit und Glauben spreche, dass er zeige, dass Gott im Zentrum der Kirche stehen sollte. Stattdessen werden ihnen andere Eigenschaften zugeschrieben, dass er tolerant ist, dass er in der Lage ist, einen Dialog mit den Atheisten zu führen und die Kirche zu kritisieren, und dass er das kann, was heute so schön über die Kirche gesagt wird, dass die Kirche alles unter den Teppich kehren kann. Sie besorgen sich laufend weiße Westen, reine Unschuldslämmer und Heilige. Deshalb beginnt Jesus die Schlacht um die Gelehrten, um die Priester. Um mit ihnen einen Dialog zu beginnen, muss er sie auf der Ebene ihres eigenen Denkens provozieren. Wer weiß denn schon, was Gotteslästerung ist, was Profanation ist? Bei allem Respekt, aber das sind Begriffe, die man nicht einfach übergehen kann. Keine Chance. Dazu braucht es Zeit. Heute, wo der Zustand des Glaubens, der religiöse Wissensstand in der katholischen Kirche so niedrig ist, nimmt sich Jesus der Herr jene vor, die ein gewisses Bewusstsein haben und fähig sind zu begreifen, dass er Gott ist. Und als das Volk es am wenigsten erwartet, sagt Jesus plötzlich, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Das hatte niemand erwartet. Alle haben auf ein Wunder gehofft. Aber der Herr geht einen völlig anderen Weg. Er nimmt die Schriftgelehrten unter Beschuss, und die Reaktion kommt sofort. Die Schriftgelehrten, alles Fachleute, dachten im Stillen, dass der Mann Gott lästere. Denn nach ihrem theologischen Verständnis kann nur Gott Sünden vergeben. Und zur Bestätigung definieren sie noch im Stillen, wer kann Sünden vergeben außer dem einen Gott? Jesus weiß also, dass er hier einen Angriffspunkt hat, damit ihr mich als Gott annehmt. Denn ihr kennt selbst die Definition, dass nur Gott die Sünden vergeben kann. Und hier beginnt ein Angriff von seiner göttlichen Ebene aus, denn er weiß, was für Gedanken sie hegen. Wenn ihr mich fragen würdet, was in euren Köpfen vorgeht, könnte ich nur raten. Bei meiner Mutter oder anderen, die ich besser kenne, hätte ich vielleicht eine Chance von 1 zu 10, aber nicht bei einem Fremden. Wenn ich jemanden nicht kenne, woher soll ich dann wissen, was er denkt? Jesus, der Herr, spricht also zu ihnen: Was für Gedanken habt ihr im Herzen? Das ist eine perfekte Provokation, denn er spricht ihre Gedanken noch nicht aus. Versteht ihr? Aber er stößt sie in aller Öffentlichkeit darauf, und sie wissen genau, dass er weiß, was in ihnen gärt. Er provoziert sie gleich doppelt. Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm deine Tragbare und geh umher? Ohne sich die geringste Mühe zu machen, ist es ein einfaches, zu sagen, auf dem Mars gibt es Wasser. Aber nimm eine Leiter und geh hinauf. Es ist ganz einfach zu behaupten, auf dem Mars gäbe es Wasser. Aber wer unternimmt schon die Anstrengung, auch wirklich dorthin zu gelangen? Sie sind ratlos, und in diesem Moment begibt sich Jesus ganz in den geistigen und seelischen Raum der Schriftgelehrten. Ihr sollt aber erkennen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Was bedeutet das? Ihr sollt erkennen, dass ich Gott bin. Jesus, der Herr, erscheint den Gelehrten heute auf der Verstandesebene. Ich bin Gott. Ihr sollt aber erkennen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Sie alle wissen jedoch, dass es angesichts dieses Vergleichs ein leichtes ist, zu sagen, ich vergebe dir deine Sünden. Und jetzt folgt ein gewaltiger Schlag. Er sagt zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Tragbare. Und obwohl der Gelähmte jahrelang gelegen hat, steht er auf und schafft es nicht nur, sich trotz der ungeübten Muskeln aufrecht zu halten, sondern wirft sich auch noch die Tragbare auf den Rücken. Es handelt sich hier also um ein eindeutiges Wunder. Er erlangt seine vollständige Funktionsfähigkeit wieder. Ihr sollt erkennen, dass ich Gott bin. Wie sollen sie ihn verurteilen? Der Gelähmte stand sofort auf, nahm seine Tragbare und ging weg. Die Reaktion der Menge ist einfach. Alle geraten außer sich und preisen Gott. Aber niemand hat die Tragweite dieses Wunders begriffen, außer den Schriftgelehrten. Ich wiederhole, Jesus führt eine Schlacht um die Schriftgelehrten, denn er weiß genau, dass sich der Glaube ohne Priester und Schriftgelehrte nicht halten lässt. Er lehnt sie nicht ab. Er führt eine Schlacht. Sie sind die Ersten, die das Geheimnis auf sehr intelligente, versteckte Art erfahren. Er hat sich ihnen gezeigt. Ihr aber sollt erkennen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Sie jedoch haben zuvor eine Definition. Wer kann Sünden vergeben, außer dem einen Gott? Sie verfügen über das Wissen und das Bewusstsein und bekommen diese Akklamation zu hören. So wie viele Hirten und Priester heute haben die Schriftgelehrten ein Glaubensproblem. Sie existieren, weil Gott das Volk und die Kirche segnet. Sie jedoch schaffen eine Organisation, die man eine Seelsorgefeuerwehr nennen könnte. Sie löschen jeglichen Glauben, der irgendwo entflammt. Sie ordnen alles nach Kategorien: Gotteslästerung, Häresie, private Offenbarungen. Das ist ein Wirkungssystem, welches die Schriftgelehrten heute nur in ihren Gedanken gezeigt haben. Heute möchte ich mit euch beim letzten Rosenkranzgeheimnis innehalten. Die Krönung der heiligen Jungfrau Maria zur Königin des Himmels und der Welt. Wir gehen dem Ende eines langen Predigtzyklus über die Erörterungen zum Rosenkranz entgegen, welche uns die Mutter Gottes im Oktober und November übermittelt hat. Die Mutter Gottes sagt: Ja, mein Kind, ich bin da. Ich komme, um mich erneut in den Überlegungen zu den glorreichen Geheimnissen zu vertiefen. Schreib, meine Tochter, und sorge dich um nichts. Ich bin die Mutter Gottes. Neulich habe ich euch die Überlegungen Darius über die Mutterschaft vorgelesen. Dass die Mutter Gottes erklärt, dass alles, was in ihr ist, in Gott ist. Sie ist nur der Widerschein Gottes. Sie ist kein neues Geschöpf in dem Sinne, dass alles von ihr seinen Anfang genommen hätte. Heute habe ich ein wenig im Breviar des heiligen Athanasius gelesen, unseres Schutzpatrons im Kampf um die Kirche. Er zeigt in seinen Worten sehr schön, wie unsere Realität auf dieser Welt aussieht. Alles von Gott, durch Gott, für ihn und in Gott. Ich bin die Mutter Gottes. Als Mutter Gottes wurde ich im Himmel erhöht. Ihr müsst auf Angriffe vorbereitet sein, weil Pfarrer Natanek es schon wieder mit der Marienverehrung übertreibt. Das, was ich euch über die Mutter Gottes sage, über ihre Privilegien und ihre Macht, resultiert aus dem Willen Gottes und nicht aus dem Willen der Mutter Gottes oder Pfarrer Nataneks. Als Mutter Gottes wurde ich erhöht. Hat Gott das Recht, so zu handeln? Ja. Kann er heute so handeln? Auf jeden Fall. Jesus hätte um einiges länger weitermachen können, wenn er die Pharisäer in Frieden gelassen hätte. Wenn er ihnen, statt sie zu provozieren, Honig um den Bart geschmiert hätte. Aber wenn die Menschenmassen weiter über ihn geredet hätten, wäre er aus Neid und Angst vor Konkurrenz schließlich doch beseitigt worden. Aber der Herr hat keinen Raum ausgelassen, daher fiel die Entscheidung schnell. Nach nur wenigen Monaten seiner Lehrtätigkeit war sein Todesurteil bereits gefällt. Sie sucht nach einer Möglichkeit, um ihn zu verraten. Jesus war bereits einige Male geflohen und nicht nach Jerusalem zurückgekehrt, weil die Zeit noch nicht gekommen war. Denn dort wartete der Tod. Gott hat daher das Recht, seine Mutter zu erhöhen. Er hat das Recht, sie zu einer Mittlerin zu machen und ihr das Machtprivileg für diese Zeiten zu verleihen. Aber darüber werde ich euch zu einem späteren Zeitpunkt berichten. Die Mutter Gottes sagt: Als Mutter Gottes wurde ich im Himmel erhöht. Aber auch später hier auf der Erde und gegenwärtig in ihrem Wirken in der Kirche. Die Mutter Gottes tut nichts von sich aus, sondern führt den Willen und die Entscheidungen Gottes aus. Es ist Gottes Wunsch. Das Problem liegt nur bei all jenen, die das nicht begreifen können. Er ist der Chef, er entscheidet. Wenn er will, baut er ein Haus. Er möchte die Tür hier haben, was mischst du dich also ein? Bau selbst, dann kannst du sie woanders einbauen. Kein Problem. Wenn Mikołaj ein Auto kaufen möchte, kann ich ihn allenfalls beraten und mich mit ihm freuen. Wenn er ein Auto mit nur einer Tür kaufen oder morgen das Dach abflexen will, sein Problem. Auch wenn er mich danach um ein Stück Plane bitten muss, weil es ihm reinregnet. Daran hatte er nicht gedacht. Wir müssen verstehen, dass Gott solche Prärogative hat, dass dies seine Entscheidung gegenüber der Mutter Gottes ist. Und Sie haben damit ein Problem. Sie werden uns erzählen, dass die Mutter Gottes Jesus zurückgelassen hat. Sie sind einer Antimarienkrankheit verfallen. Als Mutter Gottes nehme ich die Ehrerbietung von Engeln und Heiligen entgegen. Das ist logisch. Meine hier lebende Mutter steht vor euch als Mutter Pfarrer Nataneks. Und wenn ihr den Pfarrer achtet, dann müsst ihr auch seine Mutter achten. Das ist einfach und offensichtlich. Ihr kennt meine Natur, und auch wenn ich Priester bin, so würde es jeder, der meine Mutter verletzt, mit mir zu tun bekommen. Das ist doch nachvollziehbar.
Und
Und Gott handelt genauso. Ein Verwandter von mir hat während einer Hochzeitsfeier eine Muttergottesfigur vom Schrank genommen und damit zugeschlagen. Bis heute hat er deswegen eine steife Hand. Wie könnte Gott zulassen, dass seine Mutter misshandelt wird? Deshalb hat jener Verwandte bis heute eine steife Hand. Hat sie also als Mutter Gottes das Recht, Ehrerbietungen von Engeln und Heiligen entgegenzunehmen? Habe ich, Pfarrer Natanek, nicht das Recht, die Mutter Gottes zu lieben? Oder für sie das Lied »O Maria, meine Freude« zu singen? Soll ich denn Gott vorwerfen, dass die Engel sie verehren? Dass Gott ihr Millionen Engel zur Verfügung gestellt hat, den sogenannten Hofstaat der Mutter Gottes, wo die Mutter Gottes uns doch diese Engel geben will? Nur hat uns jahrelang niemand davon erzählt, dass die Königin der Engel auch von einem Hofstaat aus Engeln umgeben wird. Von der Kanzel aus hat niemand gesagt, dass sie uns diese Engel geben will. Wenn du sie bittest, erhältst du so viele Engel, wie du benötigst. Für sie ist dies alles also neu. Gott sei Dank wurden nicht alle heiligen Bücher der Kirchenlehrer verbrannt, sonst würde mancher von ihnen rufen, Gotteslästerung. Wie kann die Mutter Gottes einen Hofstaat aus Engeln haben? Aber sie sind ratlos, denn wenn sie sich etwas einfallen lassen, beweisen wir es ihnen gleich anhand der Texte der Heiligen. Deshalb haben sie auch schon so viel Angst davor, irgendetwas offiziell zu schreiben. Also bleibt ihnen nur das eine Schlagwort, Häresie. Aber den Beweis bleiben sie schuldig. Als Mutter Gottes nehme ich auf dem Thron Platz. Nicht weil sie oder das Volk es will, sondern weil sie die Mutter Gottes ist. Sie hat die Vorrangstellung. Die Engel und Heiligen fallen vor ihr auf die Knie, wenn sie auf ihrem Thron Platz nimmt. Nur in Polen geschieht etwas Unglaubliches. Unsere Vorväter haben die Mutter Gottes zur Königin von Polen gemacht, aber die polnischen Theologen von heute wollen um keinen Preis zustimmen, dass ihr Sohn König wird. Wir haben in Polen einen Prinzen mit Namen Jesus Christus, aber man verwehrt ihm das Recht auf den Titel des Königs von Polen und auf den polnischen Thron. Sie wissen nicht, was sie mit Johann dem II. Kasimir und der Intronisation der Mutter Gottes in Lemberg anstellen sollen. Nur durch den Namen Lemberger Eid konnten sie etwas kaschieren. Und die Menschen sind genauso schlau wie vorher. Das ist wie mit den Geheilten aus dem Evangelium. Die Leute wussten nicht, was dort vor sich geht, aber sie haben sich darüber gefreut, dass der Gelähmte geheilt wurde. Und jene freuten sich, dass der König der Mutter Gottes Polen übergibt, und nannten es einen Eid. Erst im Rückblick erkennt man, dass der König durch die Übergabe der Krone und des Landes seine Nachfolger benannt hat. Das ergibt sich ganz logisch aus dem Text. Ich, König von Preußen und so weiter, übergebe dir, wenn er es also abgibt, bezieht er damit die Stellung eines Dieners. Als Mutter Gottes nimmt sie also auf dem Thron Platz. Die Mutter Gottes erklärt hier, was ich euch bereits angedeutet habe. Meine Macht und meine Krone resultieren nicht aus meinen Verdiensten. Und ich freue mich, dass es diese Denkrichtung bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der französischen Theologie gab. Dass die Mutter Gottes alles, was sie hat, durch ihren Sohn, durch Gott erhalten hat. So wie sie heute sagt, meine Macht und meine Krone resultieren nicht aus meinen Verdiensten. All jene Heretiker in Polen, die behaupten, die Mutter Gottes würde Jesus unseren Herrn verdecken, verstehen dies nicht. Und auf einer dialogisch-rationalen Ebene werden sie versuchen zu beweisen, dass Natanek einen vierten Gott geschaffen hat. Mit Namen Maria. Sondern ausschließlich aus der göttlichen Gnade, ohne die ich nicht ein Verdienst erreicht hätte. Schaut auf mein Priestertum. Sohn eines Bauern und einer Stickerin und Hausfrau. Wie hätte ich das, was ich habe, ohne das Zutun Gottes erarbeiten können? Ich betrachte das nur aus Glaubenssicht und nicht aus materieller Sicht. Das alles ist ein Geschenk Gottes. Die Mutter Gottes sagt hier, sondern ausschließlich aus der göttlichen Gnade, ohne die ich nicht ein Verdienst erreicht hätte. Jeglicher Ruhm stammt von Gott, und jeglicher Ruhm gebührt Gott. Daran habe ich angeknüpft. Wer von euch im Besitz der Büchlein über die Mutter Gottes ist, dem empfehle ich, einen Blick auf diese Gedanken zur Mutterschaft zu werfen. Wir haben neulich bereits darüber gesprochen. Gleich nach der vierten Station, die Aufnahme Marias in den Himmel, die Geheimnisse. Um zu verstehen, in welche Richtung diese logischen Erörterungen zur Mutter Gottes gehen, wie sie mir so wunderbar mit diesem inhaltsvollen Text zur Hilfe kommt. Denn jene Schriftgelehrten werden nicht nachgeben. Für sie ist es unvorstellbar, dass sie gemeinschaftlich besiegt werden könnten, der ganze Schwarm kreischender Krähen. Die Mutter Gottes vermittelt hier ein wunderbar verständliches Bild ihrer Position, wer sie ist, warum sie dort ist und wie dies alles gekommen ist. Jeglicher Ruhm stammt von Gott, und jeglicher Ruhm gebührt Gott. Ein Geschöpf kann niemals etwas besitzen, denn es wurde geschaffen. Für sich selbst ist es also nichts, und alles, was es ist, ist Gnade, Güte und Gedanke des Allerhöchsten. Die meinungsbildenden Medien verdrehen unser Bild. Sie verdrehen eure Kinder in der Schule. Schon in der Fachmittelschule hören sie, ihr werdet Teamleiter, ihr werdet Führungskräfte werden. Im Wirtschaftsstudium, ihr werdet Direktoren werden. Alles wird vorherbestimmt. Wenn du dich pflegst und auf deine Linie achtest, wirst du unwahrscheinlich attraktiv werden. Aber in 10 Jahren kommt schon die nächste Miss. Dann kommt die nächste Lawine. Uns wird eingeredet, dass alles in uns steckt. Dabei gibt es nichts in uns. Ein Geschöpf kann niemals etwas besitzen, denn es wurde geschaffen. Für sich selbst ist es also nichts. Und alles, was es ist, ist Gnade, Güte und Gedanke des Allerhöchsten. Gott belehrt uns immer wieder, dass wir uns auf seinen Willen einlassen sollen. Er lenkt jede Bewegung. Er lenkt jedes Ereignis auf wunderbare Weise, so dass sich uns erst später die Augen öffnen. Meine Herrschaft wird durch die Macht meines Sohnes ausgeübt. Das ist logisch. Da der Sohn der König ist, ist die Mutter Gottes die Königin. Nur Polen ist in seinem Übereifer durchgedreht. Aber es hat Gott nicht im geringsten beleidigt, denn wer die Mutter Gottes verehrt und erhöht, der erhöht Gott. Unsere Vorväter waren klug. Was ist bloß mit der Klugheit unseres Nationalgeistes geschehen, dass sie die offensichtlichsten und einfachsten Dinge nicht begreifen können? Meine Herrschaft wird durch die Macht meines Sohnes ausgeübt, der, selbst im Besitz der Vollmacht, diese mit mir zu teilen wünscht. Das Gleiche tut Gott mit jedem Priester. Er teilt mit ihm seine Macht. Ein Priester kann den Teufel austreiben, heilen, alles. Da ist nur das Problem, wie man sich an diese Leitung anklemmen soll. Uns wurde eingeredet, dass die Berufung zum und der Erfolg als Priester von meinem Hodie, von meiner Kleidung und meiner Vorbereitung, von der Literatur und der Weite meines geistigen Horizonts abhängen. Also haben wir das Hodie, haben elegant gekleidete, herausgeputzte und parfümierte Priester, die jedoch keinen Glauben hervorbringen. weil der Priester nicht an die Leitung angeklemmt ist. Die ein oder andere Frau interessiert sich für ihn, weil sie in ihm den Typ des idealen Ehemanns sieht, elegant, zartfühlend und wohlriechend. Dabei ist er ein tönender Hohlkopf, der Gott nicht hervorbringt, weil er ihn vergessen hat, in der Überzeugung, dass Metaxa, Volvo oder Chanel die Kirche zu einer neuen Blüte bringen und die Menschenmassen herbeiführen werden. Deshalb will Gott seine Macht mit der Mutter Gottes teilen. Und in genau diese Richtung gehen unsere Überlegungen zur Vermittlerin der Gnaden und Miterlöserin. Das ist im Moment die entscheidende Schlacht in der Kirche. Wenn wir zu jenen Predigten kommen werden, werden wir weitere Schreiben nach Rom verfassen. Wir werden den Papst anflehen, das Dogma der Mitvermittlerin, der Miterlöserin zu verkünden. Meine Krone belastet mich jedoch nicht, sondern ist reine Freude. Denn sie erinnert mich an den Willen Gottes, den ich auf Erden erfüllt habe, und ist Quelle meiner unablässigen Freude. Wie kannst du mich fragen, ob ich als Priester glücklich bin? Da mein Priestertum der Wille Gottes ist, wer könnte für mich ein besserer Manager sein? Wer könnte für mich ein besserer Führer, Leiter oder Professor sein? Wer könnte es mir besser zeigen als Gott selbst? An meiner Krone wurde jedes Juwel von meinem Sohn ausgewählt und vorbereitet. Für jeden Schmerz habe ich das Geschenk seiner Liebe erhalten. Diese Worte der Mutter Gottes verstehe ich bis auf den Grund. Schließlich befindet sich meine eigene Mutter bei mir. Ich würde alles dafür geben, dass sie glücklich ist und sich wohl befindet. Dass alles um sie herum für sie gut eingerichtet ist. Während heute die Geheimnisse der Frau, das Geheimnis der Geburt und das Geheimnis der Erziehung allen bekannt sind, schaut euch doch einmal an, was meine Mutter durchmachen musste, um mich zu schützen, zu bilden und mir Gott zu vermitteln. Am meisten danke ich meiner Mutter für das Geschenk, dass sie mir Gott vermittelt und in mir den Glauben aufrechterhalten und weiterentwickelt hat. Für jeden Schmerz habe ich das Geschenk seiner Liebe erhalten. Jesus, der Herr, hat das Recht, seine Mutter zu lieben, zu erhöhen und zu schmücken. Und so erscheint die Mutter Gottes in der Welt und gibt so viele Gnaden. In mir gibt es nichts, das ich ohne den göttlichen Willen erhalten hätte. Alles, was sie ist, ist also ausschließlich das Verdienst und der Wille Gottes. Wenn du mit mir nach Medjugorje fährst, ist es der Wille Gottes. Gott ordnet deine und meine Gedanken so, dass wir uns zusammenfinden und hinfahren, um die Mutter Gottes zu schmücken. Aber das alles durch Gott. Die Krönung meiner Schläfen mit der Krone des Ruhms war eine Wonne für die heilige Dreifaltigkeit, in welcher ich die Erfüllung meiner ewigen Sehnsucht gefunden habe. Jeden von uns verlangt es nach Gott. Jeder sollte sich nach einer Begegnung mit ihm sehnen, von ihr träumen. Die ewige Sehnsucht nach dem Himmel sollte das Brot unseres Lebens sein. Wir dagegen träumen von der Rente, von einem Auto und einem Haus, von Gesundheit, einer schönen Haut und der passenden Haarfarbe. Seht ihr, wie wir in die Irre geleitet wurden? Wie wir in die Wüste geführt wurden? Gott ist völlig aus unserem Lebensraum verschwunden. Es gibt keine Sehnsucht nach ihm mehr. Jahrhundertelang, sagt die Mutter Gottes, habe ich auf den Augenblick gewartet, da ich Gott auf eine Weise lieben und von ihm geliebt werden könnte, nach welcher meine Seele sich verzehrte. Maria von Ágreda schreibt wunderschön über diese Sehnsucht der Mutter Gottes nach Gott. Nach dem Lesen ihres Biogramms verstehe ich nun einiges. 70 Jahre nach dem Tod Marias von Ágreda, bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts hinein, galt die größte religiöse Polemik in Europa ihrem Werk »Die geistliche Stadt Gottes«. 70 Jahre lang hat man darüber gestritten. Universitäten haben sich dazu geäußert. Ganze Bücher wurden darüber verfasst. Wundert euch daher nicht, dass es heute so eine Polemik über Medjugorje gibt, dass manche es mit dem Teufel oder mit sonst irgendetwas in Verbindung bringen. Das ist alles normal. Zum Thema die geistliche Stadt Gottes haben sich 70 Jahre lang die größten europäischen Gelehrten und Universitäten geäußert. Die Sorbonne hat es auf die Weise verurteilt, dass sie alles abstritt. Und plötzlich zeigt es sich, dass auf der Grundlage Marias von Ágreda ganze Generationen erzogen werden. Dank der Gnade Gottes erscheint sie ganz langsam auf unserem Weg. Dabei sollte sie jeder Kleriker im Priesterseminar lesen. Stattdessen mussten wir im Überfluss irgendwelche Elaborate von Professoren lesen. Heute weiß ich, dass der alte Fuchs, dessen Bücher ich zu lesen bekam, Frau, Kind und eine gute Pfarrstelle hatte. Wenn man das hört, wird einem doch schlecht. Aber es musste gelesen werden. Es wird einem ganz anders, wenn man zusehen muss, wie das Material, welches Gott uns für die geistige Formung an die Hand gibt, einfach verworfen und einem stattdessen nur leeres Gerede vorgesetzt wird. Nach all den Beschwernissen und Leiden in meinem Leben erfüllte sich der Augenblick, für welchen es sich gelohnt hat, auch die schrecklichsten Momente zu ertragen. Aus eigener Erfahrung können wir doch sagen, dass das, was wir in den vergangenen 4 Jahren erlebt haben, es wert war, für das zu erleben, was wir jetzt in Gott fühlen. Durch die Selbsterfahrung, die Gott uns gegeben hat, sind jene Leiden, die uns einst unerträglich schienen, verschwunden. Denn wenn sich dies alles in Gott erfüllt, dann verschwinden sie. Aber sie waren notwendig, damit du dich in Gott erfüllen kannst. Ich weiß nicht, ob ihr mich versteht. Hätte es jenes nicht gegeben, würde sich der Mensch in Würstchen, im Euro oder im Sonnenbad erfüllen. Wie wunderbar das ist! Gott lenkt dies auf unglaubliche Weise. Daher sagt die Mutter Gottes, nach all den Beschwernissen und Leiden in meinem Leben erfüllte sich der Augenblick, für welchen es sich gelohnt hat, auch die schrecklichsten Momente zu ertragen. Ich hatte gedacht, dass ich meinen Lehrer nicht werde lieben können, aber dennoch, in der Oberstufe war ich von seinem Priestertum fasziniert. Im Priesterseminar wurde ich durch ihn angespornt. Aus menschlicher Sicht war er im Priestertum für mich wie ein Henker. Die größten Dinge habe ich mit ihm erlebt. Aber Gott hat seine eigenen Ziele. Ich kann nur ahnen, dass ich noch das ein oder andere mit ihm erleben werde, im besten Sinne. Gottes Wege sind unergründlich, für den Menschen nicht zu begreifen. Im Licht der göttlichen Freude erscheint nun nichts zu groß, um es Gott als Opfer darzubringen. Der heilige Andreas Bobola wünscht uns daher in einer seiner Botschaften Leiden, Leiden und Leiden. Jetzt verstehe ich, warum alle Himmelsgeschöpfe sagen, dass sie bereit wären, für den Ruhm Gottes tausendmal mehr zu erleiden, wenn sie dafür das gleiche Bewusstsein wie im Himmel erhielten. Stöhnt also in unserem Kampf nicht, auch wenn wir mal wieder angegriffen werden. Es bringt uns nur näher zu Gott. Wir nähern uns wieder ein Stück dem Leben in Gott. Dadurch, dass ich die Krone von meinem Sohn empfangen habe, erhielt ich sie durch die Liebe aller göttlichen Personen. Es war dies das Bekenntnis und die Anerkennung der Liebe aller drei Personen, der heiligen Dreifaltigkeit und meiner an Gott gerichteten Liebe. In einer der Botschaften hat Gott mich auf sehr einfache Weise überzeugt. Was ziehst du vor, heute durch die Welt getragen zu werden oder einst von mir an der Hand vor der Majestät des ganzen Himmels zu Gott, zum Thron meines Vaters geführt zu werden, dem ich sagen werde, dies ist mein liebstes Kind. Ich würde mich für das Zweite entscheiden, was aus Verstandessicht ungewiss, aber doch sicher ist. Was heute gewiss scheint, ist so unsicher, denn heute wirst du getragen und morgen schon in alle Richtungen verweht. Euer Beifall, der Beifall der Medien und der Welt, ist dünn wie eine Seifenblase. Also wage ich das, was aus menschlicher Sicht unverständlich scheint, aber doch sicher ist. Dass die heilige Dreifaltigkeit meine Liebe annimmt. Ich kann die Mutter Gottes, das, was sie uns hier mitteilt, verstehen. Und meiner an Gott gerichteten Liebe. Seid restlos in Gott verliebt, seid verrückt. An dieser Stelle möchte ich zum Schluss kommen. Die Zeit ist mir ein wenig davongelaufen. In der morgigen Predigt möchte ich dieses Thema zu Ende führen und danach mit euch tiefer in das Leben der Mutter Gottes vordringen. Aber jetzt sage ich euch Amen. Dank sei Gott. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber Gott macht durch sein Wort verliebt. Das ändert die ganze Wirklichkeit. Desto schneller müssen wir uns auf den Weg zum Himmel machen, um diese Dimension der irdischen Albträume und des Tals der Tränen zu verlassen. Aber zunächst müssen wir für andere kämpfen, damit auch sie in den Himmel gelangen, damit sie wenigstens so viel verstehen, dass sie das Fegefeuer verdienen. Denn Gott hat später seine eigenen Mittel und Wege. Gott wird dich so hinbekommen, wie er dich haben will. Hier auf der Erde haben wir im Moment noch Probleme damit. Wir müssen irgendwie Zugang finden zu diesem Glaubensraum des Menschen, damit wir ihn dazu bekommen, dass er wenigstens sagt, Gott, du bist da, ich liebe dich. Für all das, was wir hier auf der Erde tun und lassen, werden wir später bezahlen und büßen müssen.